Und das nächste Jubiläum, 250. Ausgabe von Crop FM. Unglaublich. Und natürlich einen ganz besonderen Gast zu diesem Anlass, Christina Hollenweger. Und es geht um das Thema Chemtrails. Und auch heute gibt es natürlich wieder den CropCom, jenen Live-Chat, mit dem man sich direkt an dieser Sendung heute Abend live beteiligen kann, erreichbar über die Website von CropFM, CropFM.at, CropFM.at. Einfach einsteigen, Fragen reintippen und ich versuche sie dann vor allem im zweiten Teil der Sendung an den Telefongast weiterzugeben. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, gratis zu beziehen von der Startseite von CropFM, cropfm.at. Man kann mir sehr gerne mailen, entweder einfach an cropfm@mur.at oder vom Link von der Startseite aus gleich unterm Header. Alle Folgen erscheinen als Podcast bzw. sind im Archiv downloadbar als MP3 oder Real Audio. Die Bitte gilt noch immer, also falls jemand die Sendungen verlinkt oder den Ankündiger irgendwo in einem Blog kopiert oder so, das freut mich natürlich. Aber dann bitte den Direktlink verwenden unter dem Titel von jeder Sendung. Findet sich da dieser Link, wenn man draufklickt, öffnet sich ein kleines Fenster und die URL dann rauskopieren und dann verweist sie genau auf diesen Eintrag und man muss nicht lange suchen und bekommt alle Hintergrundinformationen. Das Forum wird betreut von Valador Unarmed, Wingman und Eraser und befüllt von vielen Hörerinnen und Hörern mit spannenden Beiträgen und Kommentaren zur Sendung. Auch heute hat wieder Matthias Töpfer das Coverbild gestaltet. Das basiert übrigens auf, das basiert auf einem echten Foto, diese Bearbeitung. Ist natürlich im üblichen Stil dann nachbearbeitet, aber dem Ganzen liegt tatsächlich ein Foto zugrunde. So schaut der Himmel manchmal aus und das haben wahrscheinlich die meisten schon einmal beobachtet, wenn sie in den Himmel schauen. Das Crop FM Shirt, ebenfalls erhältlich von der Startseite aus im Kickshop. Und der CropFM Spendenbutton findet sich auch oben eher rechts mit seinem rosa oder lila Herzen gekennzeichnet. Und an dieser Stelle wie immer ein großes Danke an alle, die ihn schon wahrgenommen Eine äußerst spannende Meldung habe ich da gefunden im Netz oder war sie im Forum verlinkt, ich weiß nicht mehr genau. PsyOps used on US Senators. PsyOps zu verstehen so in Richtung Mind Control, also Psycho-Operationen, wenn man es übersetzen möchte. American soldiers were illegally ordered to apply psychological pressure to US Senators as they toured Afghanistan in a bid to secure more troops and money for the military, according to an officer serving in a unit specializing in spy ops. The US Army officer is said to have received an official reprimand after his unit resisted orders from the command of Lieutenant General William Caldwell, which they said were illegal. Those said to have been targeted for the operation were former presidential candidate Senator John McCain and VIPs, including European diplomats and government ministers. Also, der Senator McCain und auch europäische Diplomaten und sind bei ihrer Tour durch Afghanistan solchen Mind-Control-Operationen ausgeliefert gewesen, um sie weich zu klopfen für die Finanzierung, damit der Krieg noch ein bisschen weitergehen kann. So kann man es zumindest interpretieren, aber eine wirklich unglaubliche Meldung eigentlich. Also klingt wie auf ein Artikel von irgendeiner Verschwörungsseite, basiert auf einem Artikel im Rolling Stone übrigens. Und ja, kann man dort genau nachlesen mit allen Beteiligten etc. Einfach unglaublich. Zahir Hawass nimmt seinen Hut als ägyptischer Altertumsminister. Das werden sicherlich viele auch sehr begrüßen, war sehr umstritten, der Mann. Laut ägyptischen Medien will der Generalsekretär der ägyptischen Antikenverwaltung, SCA, Dr. Zahir Hawass, sein zusätzliches Amt als Altertumsminister in der neu eingesetzten Regierung unter Assam Sharaf nicht weiter ausüben. Hawass zieht damit offenbar Konsequenzen aus andauernden Protesten und Kritik an seiner Person und Haltung während der Revolution gegen das Mubarak-Regime. Zugleich warnt er davor, dass die ägyptischen Altertümer derzeit in großer Gefahr seien. Er selbst sieht sich offenbar als Opfer einer Kampagne von Mitarbeitern des Altertumsministeriums. Es sei ihm unmöglich, die Schätze des Landes weiter zu schützen, auch weil die Polizeipräsenz nicht ausreiche, um archäologische Stätten zu bewachen. Und in der Tat wurden ja, ähnlich wie in Bagdad 2003, kurz nach der Invasion, auch in Ägypten wichtige Schätze geplündert und Artefakte zerstört etc. Und Zahir Hawass nimmt jetzt also seinen Hut. Von Esoterikpäpsten und heiligen Narren berichtet Walter Brandner in einem seiner letzten Artikel. Diesmal beleuchtet er die Arbeit von Thorvald Detlefsen und Rüdiger Dahlke sowie dem heiligen Narren, wie man ihn nannte, auch Osho genannt. Letzterem hat Dr. Nachtstrom noch einen weiteren Beitrag gewidmet. Notizen zum heiligen Narren heißt dieser Artikel und all das und vieles mehr auf Obskuristan, der Partnerwebsite von CropFM. Ja, der leider 2006 viel zu früh verstorbene Forscher und Weltenbummler Amazonas Willi hat vor beinahe 10 Jahren auf dieser Sendung von einer möglichen Reparaturindustrie gesprochen, die bereits in den Startlöchern stünde und darauf aus sei, aus den durch die Industrialisierung angerichteten Umweltschäden erneut ein Milliardengeschäft zu machen. Schon damals musste ich spontan an diese atypischen Kondensstreifen denken, die zu Beginn des Jahrtausends bereits sehr präsent waren. Aussagen eines David Keyes zu einem möglichen Plan B in Sachen Klimakatastrophe unterstreichen diese Hypothese nur noch mehr. Und auf dieser Sendung stellen wir uns seit 2004 in der mittlerweile 5. Sendung zum Thema die Frage, ob es möglich ist, dass eine weltweite Operation mit ungewissem Ausgang, mehr als ungewissem Ausgang und Nebenwirkungen bereits läuft und nicht nur, wie mittlerweile sogar von Politikern wie zum Beispiel Bart Gordon, der Senator aus Tennessee bestätigt, letztlich lediglich als letzter Ausweg geplant ist, nämlich die Ausbringung dieser künstlichen Kondensstreifen, so künstlichen Wolken, Welsbach-Patent etc. Es gibt auch eine Themenseite, da kann man sich noch weiter informieren. Bei mir zu Gast ist jedenfalls die unermüdliche Christina Hollenweger aus der Schweiz, mittlerweile zwar im Ruhestand, aber engagiert wie eh und je. Chemtrails 2011, jetzt auf Crop FM. Hollenweger war schon bei mehreren Sendungen zu Gast, unter anderem auch zum Thema Chemtrails einmal vor 2 Jahren, 2008. Das war auch die letzte Sendung zu diesem Thema. Freut mich sehr, Christine, dass du heute wieder mal die Zeit hast, mit mir über dieses Thema zu sprechen.
Ja, mich freut es auch. Guten Abend, Tarek.
Guten Abend, dir auch. Und ja, ich glaube, man braucht dich nicht mehr groß vorzustellen, aber vielleicht ein paar Sätze zu deiner Person. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Was hast du vorher gemacht? Und
also es ist so, dass ich seit 43 Jahren in der kommerziellen Fliegerei gearbeitet habe und ich mich ursprünglich zur Fliegerei überhaupt begeben habe, weil ich mich immer für den Himmel interessiert habe. Und da ich eine sogenannte Nuss in Mathematik war und nicht Astronomie studieren konnte, was mich an sich sehr interessiert habe, bin ich eine Etage tiefer geblieben und bin bei der Zivilluftfahrt angekommen. Ich war in einer leitenden Position in einer großen internationalen Fluggesellschaft und habe immer meines Lebens lang immer den Himmel angeguckt, weil das hat mich immer fasziniert. Also sind das die Sterne und überhaupt der Himmel, die Wolken und so weiter und so fort. Und vor ungefähr 8 bis 10 Jahren habe ich auf einmal beobachtet, dass da am Himmel Streifen erscheinen, die im Prinzip nichts zu tun haben mit Kondensstreifen. Und diese Streifen wurden immer mehr und verhielten sich sehr merkwürdig im Gegensatz zu Kondensstreifen. Und dann habe ich eben angefangen, über das Thema zu forschen und der ganzen Sache nachzugehen, weil das hat mich sehr beunruhigt. Und in den letzten 8 bis 10 Jahren habe ich dann, wie gesagt, angefangen, sehr viel zu lesen, zu studieren, Bücher zu lesen, was das sein könnte, bis ich darauf kam, dass dies nicht Kondensstreifen sind, sondern eben sogenannte Chemtrails, also sogenannte chemische Spuren, die durch Flugzeuge da in unserem Himmel gesprüht werden. Und ich habe dann versucht, eben durch meine Kontakte in der Fliegerei, aber auch zur Luftwaffe herauszufinden, was das ist. Und ich bin auf eine große Wand des Schweigens gestoßen. Und das hat mich natürlich sehr, sehr aufgeschreckt, weil ich dachte, wenn jemand keine Auskunft gibt und wirklich blockiert, dann ist was dahinter. Und so habe ich angefangen, der ganzen Sache nachzugehen.
Ja, und diese ganze Sache hat dich bis zum heutigen Tag geführt und dieses Thema geht einfach nicht weg. Und es verhärten sich auch immer mehr Dinge und wir werden heute über viele neue Dinge sprechen, über die du in Erfahrung bringen konntest. Wir werden jetzt nicht wieder bei Null beginnen, man kann sich die vorhergehenden Sendungen anhören. Wenn man also prinzipiell einmal wissen möchte, von was wir hier sprechen. Wir sprechen hier einfach von Kondensstreifen, die persistent sind, die am Himmel beobachtet werden, die sich an und für sich nicht so verhalten, wie sich Kondensstreifen verhalten sollten. Aber allein da schon beginnt die Kontroverse, denn wie sollen sich Kondensstreifen verhalten? Ich habe zum Beispiel bemerkt, ich habe das ja auch in meiner letzten Sendung gesagt, bei der ersten Sendung habe ich recherchiert und fand auch auf Wikipedia und anderen Seiten die Beschreibung lösen sich nach 2 Minuten auf. Inzwischen, zumindest bei der letzten Sendung, als ich recherchiert hatte, ich habe jetzt nur einmal nachgelesen, ob sie das wieder geändert haben, findet man bei der allgemeinen Beschreibung von Kondensstreifen tatsächlich eine Beschreibung, und die war also vor 7, 8 Jahren noch nicht so da, eine Beschreibung also, die dem Verhalten dieser Chemtrails, so wie wir sie halt jetzt heute Abend nennen, in Ermangelung eines besseren Wortes, sehr, sehr ähnelt. Das heißt, es wird auch immer nebuloser, no pun intended, wann es sich denn wirklich um einen Kondensstreifen normaler Natur handelt und wann nicht. Aber ich denke mir, wenn man manchmal auf den Himmel schaut, und es gibt da ja zahllose Fotos allein auf meiner Seite und im Netz findet man da ganz viele, wenn man sich also den Himmel manchmal anschaut, dann muss ich sagen, okay, wenn das jetzt keine Chemtrails sind, wenn der Himmel dann so aussieht, dann sollte man vielleicht den Flugverkehr überdenken und schauen, ob man. Na wirklich, also ich meine, es ist so oder so. Ich meine, wenn man sich diesen Himmel dann anschaut, manchmal überall Streifen, der ganze Himmel wird milchig, einzige Brühe. Das kann nicht normal sein, das kann aber nicht wirklich gesund sein. Aber okay.
Also ich muss so sagen, deine Bemerkung, dass du gesehen hast, dass die Beschreibung von Kondensstreifen sich über die Jahre geändert haben, das stimmt absolut. Wenn man früher nachgeschaut hat, wie lange Kondensstreifen dauern, ist da gestanden zwischen 10 Sekunden und ein paar Minuten. Das stand vor ein paar Jahren. Und da war die Erklärung, oder was das ist, ein Kondensstreifen, und das, was das besteht, das ist relativ allen bekannt, da brauche ich nicht mehr länger drauf einzugehen. Aber die Bemerkung, dass sich das geändert hat, stimmt absolut. Und es ist lustig, dass du das sagst, weil genau vor ein paar Tagen habe ich nochmals nachgeschaut und da hieß es auf einmal, die Kondensstreifen dauern zwischen ein paar Sekunden und bis zu 2 Stunden. Und das ist mir wirklich ins Auge gesprungen und habe gesagt, ah ja, jetzt dauern Kondensstreifen bis zu 2 Stunden. Früher waren es ein paar Sekunden bis ein paar Minuten und jetzt sind es zweimal 2 Stunden. Also das hat sich 100% geändert. Also das muss ich sagen. Das ist schon mal was sich geändert hat. Und dann, wie du sagst, auch so nebulöse Erklärungen, die immer so den Leuten etwas mehr verwirren, als richtige Erklärungen abzugeben, dies stimmt auch. Und das ist natürlich ganz bewusst gemacht, besonders auf Seiten eben wie Wikipedia, weil das ist ja die Referenzseite für sehr viele von uns, wenn man was sucht, wo sucht man? Auf Wikipedia. Und du und ich wissen ganz genau, Wikipedia ist keine Seite, die vom Herrgott geschrieben ist, sondern von Menschen und von Menschen, die auch, sagen wir mal, zum Teil in einer Position sind, dass sie einfach da Sachen reinbringen, die auch zum Teil gar nicht stimmen, aber jeder betrachtet das als die Bibel, was es an sich nicht ist. Also muss man nicht vergessen, sein Hirn einzuschalten, auch wenn man auf Wikipedia geht. Das
Ja,
ist mal ganz wichtig.
ich bilde mir sogar ein, dass ich gelesen habe, nicht nur 2 Stunden, sondern über mehrere Tage ausbreiten. Und
Ja,
da
das
hat es
habe
mir
ich jetzt
wirklich
noch nicht
gedacht,
gefunden, aber das zeigt
ja.
ja, oder wie sich das verändert. Und was sehr wichtig ist, was viele vielleicht auch schon beobachtet haben, also zum Beispiel, wenn man fernschaut, in der Schweiz gibt es so ein Logo vor den Nachrichten. Also es gibt verschiedene Logos, so Kurzfilme, wo man die Nachrichten vorstellt, also das Nachrichtenlogo. Und ich habe jetzt schon oft gesehen, entweder bei Werbung für irgendwelche Produkte, bei den Nachrichten, sieht man immer eingeblendet ein Himmel mit Chemtrails, ganz bewusst. Und so schult man das Unterbewusstsein der Leute, um sich daran zu gewöhnen, das als normal zu betrachten. Also das ist ein ganz, ganz fieses Spiel.
Ja, das stimmt. Ich hab schon, Entschuldigung, aber
Das hast du sicher auch schon
ja, ich
gesehen.
habe schon einige Werbung gesehen, wo wirklich also ganz fette Kondensstreifen. Ich
Ja,
meine,
ganz
ob es
bewusst.
ein
Also wird das
Chemtrail
gezeigt.
ist.
Also das sind gewisse Kreise, die das ganz bewusst in die Werbung einbauen, in Logos einbauen und so weiter und so fort, dass die Leute das quasi als normal betrachten. Das ist natürlich Brainwashing, sagt man dem, oder?
Aber natürlich muss man auch dazu sagen, ob es jetzt wirklich ein atypischer Kondensstreifen ist, zeigt sich nicht an einem Einzelbild, sondern da muss man das Ding wirklich zumindest eine halbe, dreiviertel Stunde in der Gegend
Das ist schon
beobachten,
so,
ja.
aber die Streifen, die gezeigt werden, also die meisten, die ich jetzt gesehen habe, sehen schon nicht nach Kondensstreifen aus. Also, weil die zeigen dann so 3, 4 parallele Bahnen. Also nicht nur ein Einzelstreifen, weil an dem kann man nichts erkennen. Aber wenn der Himmel so wirklich wie ein Schachbrett schon fast gezeigt wird, dann ist es klar, was sie zeigen.
Okay.
Also wie du sagst, mit Recht, also ein Einzelstreifen, da kannst du nicht drauf gehen. Aber etwas, wo man das sehr gut unterscheiden kann, wenn man beobachtet, ist Folgendes. Ein Kondensstreifen ist immer ganz gerade. Ein Chemtrail ist aufgefranst nach unten. Also wenn die Maschine diesen Ausstoß macht mit diesen Chemikalien, nach sehr kurzer Zeit sieht man, wie der Streifen unten wie wellenförmig ausfranst. Und was ganz speziell ist, oben sieht man zum Teil auch wie ein Laserstrahl, ein schwarzer Streifen, wie eine Reflexion gegen oben. Man muss mal das richtig anschauen. Also wie gesagt, man sieht diesen Streifen, man sieht ihn unten ausfransen und sehr oft oben sieht man wie ein ganz dünner schwarzer Strich, wie ein Laserstrich, so schwarz. Und so kann man die unterscheiden.
Heute ist natürlich wieder mal ein Tag, an dem es enorm rund ging. Ich glaube auch, dass die Telefonleitungen ziemlich
Ja,
überlastet
sie
sind.
sind relativ schlecht, aber das hatte einen anderen Grund, den erkläre ich dann gleich. Also der Grund für diese sehr schlechte Kommunikation heute hat zu tun mit extremer Sonnenaktivität. Also die Sonne ist echt am Kochen.
Ja.
Und ich muss denn was erzählen im Zusammenhang mit Chemtrails und der Sonne. Also wie gesagt, die Telefonleitungen sind schlecht. Es sind sehr wahrscheinlich auch an verschiedenen Orten Radiosendungen, die nicht gerade im Top-Zustand funktionieren. Das hat mit der Sonnenaktivität zu tun. Und zurückkommend auf Chemtrails, das ist ein Thema, das geht sehr, sehr viel weiter, als was ich ursprünglich herausgefunden habe. Wenn ich mal so anfangen dürfte, bis anhin, sagen wir mal, waren die gängigen, also ich sage nicht in der Tagespresse, aber so langsam kommt das schon auch in der Tagespresse, dass man heute so weit ist, dass man doch zugibt, dass wegen der sogenannten Erderwärmung man daran sei, versuchen, das mit Wetterveränderungen etwas in den Griff zu bekommen. Also sagen wir, so viele Leute haben mittlerweile gesehen, was am Himmel geht, dass die offiziellen Stellen das nicht mehr negieren können, ohne sich lächerlich zu machen. Ich glaube, so weit sind wir heute. Und sie geben zum Teil zu, auch in den offiziellen Medien, dass ein sogenanntes Geoengineering passiert. Das heißt, man nimmt Einfluss aufs Klima bzw. aufs Wetter. Und das sei eine Notwendigkeit und man verkauft das den Leuten so quasi, sieht mal hin, das ist gemacht, um euch zu helfen. Und so weit, glaube ich, sind wir heute. Also man hat keine Diskussionen mehr, stimmt das oder stimmt das nicht. Ich meine, sonst sind wir noch genau, wo wir vor 10 Jahren standen. Aber Heute ist es so, dass in den meisten westlichen Ländern man so weit geht, dass man zugibt, dass man da etwas eingreift, um die Erde von dieser Erwärmung zu schützen. Was ich bis jetzt herausgefunden habe, sind zwei Sachen. Und ich muss sagen, ich kann das nicht 100% untermauern, aber es scheint mir mehr und mehr, wie ich mich mit diesem Thema befasse, dass da wie immer auf diesem Planeten zwei Seiten bestehen. Ich sage jetzt dem nicht negativ und positiv oder schwarz und weiß. Wir wohnen oder wir leben in einer dualen Welt. Aber es scheint so zu sein, dass zwei Gruppen von Leuten die Fäden ziehen, was Chemtrails betrifft. Die eine Gruppe, und ich sage jetzt mal so, sind die dunklen Mächte, wenn man so will. Das sind sehr wahrscheinlich sehr wenig Leute. Aber diese Leute sind sehr mächtig und verfügen über immense Summen von Geld. Weil um solches Programm weltweit durchzuführen, das können nur Leute, die über immense Summen verfügen. Wer verfügt über solche immense Summen von Geld? Also es gibt jedes Jahr eine Liste von den reichsten Leuten auf dem Planeten. Das ist für jeden zugänglich. Ich glaube, die letzte wurde vor einer Woche publiziert. Und da sind Leute dabei, die, glaube ich, weltweit bekannt sind, wenn man etwas in die Medien liest. Also da gehören Leute dazu wie ein Bill Gates, wie ein George Soros, wie die Rothschild, wie der Ted Turner, der Warren Buffett. Also man kann diese Namen überall nachlesen. Und diese Menschen haben auch offizielle Statements abgegeben, dass sie dafür seien und durch ihre Fonds, also ihre Stiftungen, Geld zur Verfügung stellen in Milliardenhöhen, um die Menschheit zu reduzieren. Ganz cool gesagt, sie geben sogar zu, oder es ist wichtig, wir sind zu viele Menschen auf diesem Planeten, der Planet kann nur so viele Menschen ernähren, wir müssen dazu schauen, dass einfach die Weltbevölkerung reduziert wird. Auf der anderen Seite stehen Leute, die wissen, welche Gefahren auf uns zukommen. Und ich komme dann auf diese Gefahren noch zu sprechen. Und diese versuchen mit denselben Mitteln uns vor Strahlung zu schützen. Ich weiß nicht, was ihr eher zuerst hören möchtet. Beides ist nicht unbedingt ein aufstellendes, sondern eine heiterndes Thema. Aber ich möchte zuerst auf das wichtigste Thema kommen. Und das wichtigste Thema ist das von der Seite von den Leuten, die es, ich sage jetzt mal, gut meinen mit uns. Und es scheint Folgendes zu laufen im Moment. Also alle haben sicher heute, die jetzt Radio hören, auch Fernseh geschaut und haben diese schrecklichen Nachrichten gehört, was jetzt gerade in Japan und um den ganzen Pazifischen Ozean läuft.
Ja, heute, also vor ein
Heute.
paar Stunden in der
Also
Früh. Ja.
Japan hatte ein riesiges Erdbeben und das war das stärkste Erdbeben seit überhaupt Erdbebenaufzeichnungen in Japan passieren. Man weiß, dass Japan auf diesem Feuerring steht, der praktisch von Kamtschatka in Russland runtergeht bis nach Neuseeland und weiter runter. Da ist ein riesen ozeanischer Graben und da treffen sich zwei Kontinentalplatten. In diesem Gebiet leben die Leute im Moment und in Zukunft sehr, sehr gefährlich. Der Grund für diese Krisenerdbeben, und da kann man also die Fachwelt wirklich anfragen, und das ist keine Spekulation von mir, hat damit zu tun, dass im Moment zwei Phänomene am Himmel stattfinden. Das eine Phänomen ist, dass wir seit einiger Zeit, aber jetzt ganz erhöht, in einem sogenannten extremen Sonnenzyklus sind. Also der Sonnenzyklus, der hat Namen und dem sagt man der Sonnenzyklus 24. Also es gibt im Prinzip drei solare Zyklen, wobei die kürzesten Zyklen sind ungefähr zwischen 21 und 24 Jahren. Und dann gibt es noch zwei viel größere Zyklen, wo die Sonnenaktivität ganz enorm ist. In den letzten paar Monaten, also auf der Sonne gibt es sogenannte schwarze Flecken, schwarze Löcher. Und aus diesen Löchern gibt es Eruptionen. Wenn man das anschaut, sieht das aus wie Vulkanausbrüche. Und die Sonne ist ja zig, zig, zig mal größer wie die Erde. Also man muss sich einen riesen Körper vorstellen und die Erde ist winzig klein. Das Problem ist, wenn diese Eruptionen Richtung Erde kommen, das sind elektromagnetische Stürme. Und diese Stürme tun das Innere der Erde, die aus Magma, aus Eisen, man muss sich also geschmolzenes Eisen vorstellen, tut das aufwärmen. Und mit der Zeit, wenn diese Wärme zunimmt, gibt das einen Überdruck. Und durch diesen Überdruck versucht diese Kraft dann, sich einen Ausgang zu schaffen. Und dieser Ausgang passiert immer da, wo sich Kontinentalplatten treffen, also wo die Spalten sind in der Erdkruste. Und das ist unter anderem an diesem pazifischen Feuerring und an anderen Orten natürlich, wo diese Platten sich treffen, aber im pazifischen Feuerring sind die größten Spälte. Und das sind auch die Gebiete, wenn man schaut auf Karten, wo die meisten Vulkane, also aktive Vulkane, sich befinden. Wenn jetzt also diese Sonne so viele Eruptionen hat und diese Eruptionen erdgerichtet sind, was sie ja meistens glücklicherweise nicht sind, aber erdgerichtet sind, dann wird das für uns extrem gefährlich, weil denn, wie gesagt, durch diesen Überdruck im Planeten kommen dann diese Riesenerdbeben. In den letzten paar Tagen hat also die Sonne praktisch bis vor ein paar Wochen, sagen wir mal so, praktisch keine Sonnenflecken gehabt. Also die Aktivität war minim, so zwischen 0 und 20 Sonnenflecken. Und auf einmal hat diese Aktivität extrem zugenommen. Und also das Maximum, was man so normalerweise sieht, also das Allermaximum wäre ungefähr so zwischen 150 und 170 solche schwarze Löcher. Und die letzten paar Tage waren es unter anderem 138, so nahe an 140. Und wenn man das dann sieht, kann man praktisch mit hundertprozentiger Sicherheit darauf gehen, dass mindestens einer dieser Eruptionen Richtung Erde ausgespuckt wird, wenn das so viele sind. Weil alleine so ein schwarzes Loch, so ein Fleck auf der Sonne, ist zigmal größer als der Planet Erde. Und die Erde wird geschützt durch ein Magnetfeld. Nur das Problem ist, dass unser Magnetfeld ein Riesenloch bekommen hat in den letzten Jahren. Durch was dieses Loch bewirkt wurde, kann ich nicht erklären. Das kann vielleicht ein Wissenschaftler.
Ja, das
Und
Magnetfeld ist ja auch Zyklen unterworfen und das
ja, das
klärt
ist
sich
auch
auch.
Zyklen
Ja.
unterlaufen, aber das ist wie ein Schutzschild. Und wenn in diesem Schutzschild Löcher sind, immer mehr Löcher, dann wird es sehr gefährlich für uns. Und jetzt ist Folgendes. Wenn, also die Mayas haben schon vorausgesagt, also nicht nur die Mayas, aber die meisten alten Kulturen, aber besonders die Maya, weil das waren sehr gute Astronomen, haben ja diesen Kalender erstellt, wo sie von diesem ominösen Datum von 2012 sprechen. Und die Maya wussten sehr genau, dass in dieser Zeit oder die Sonnenaktivität extrem zunehmen würde und dass auch die Planetenstellung ganz besonders sein würde in dieser Zeit. Und die Hopi-Prophezeiungen zum Beispiel haben auch diese großen Erdbeben und Vulkanausbrüche und Tsunamis vorausgesagt. Also wir leben in einer sehr gefährlichen Zeit. Und jetzt komme ich auf diese Chemtrails von der positiven Seite, weil das hat, wie gesagt, einen Zusammenhang. Ein chemischer Bestandteil dieser Chemtrails ist unter anderem Barium. Also um ganz richtig zu sagen, das heißt Bariumferritisch, weil ich kann die chemische Formel angeben, das ist BaFe204, ist die chemische Formel von diesem Bariumferrit. Bariumferrit wird benutzt zum Beispiel für VHS-Bänder zu produzieren, für Filme zu produzieren. Bariumferrit wird auch benutzt in Kreditkarten und das macht die Kreditkarte, gibt ihr magnetische Eigenschaften. Oder das ist ja das, was nachher der Computer lesen kann. Das ist eine magnetische Eigenschaft von einer Kreditkarte. Man braucht dieses Bariumferrit ebenfalls, um lärmdämpfendes Material zum Beispiel zu produzieren oder auch in der Autoindustrie. Und dieses Bariumferrit hat hohe magnetische Eigenschaften und ist auch relativ billig. Barium wird zum Beispiel auch in der medizinischen Untersuchung benutzt, weil es, wie heißt das, X-Rays absorbiert. und es wird auch als Strahlungsschutz benutzt. Jetzt hat die NASA vor kurzem zugegeben, dass ein Riesenobjekt, was sie Tyche nennen, also T-Y-C-H-E, Tyche, entdeckt haben. Und diese Tyche ist ungefähr hat ungefähr drei bis viermal die Masse von Jupiter. Und dieses Tyche ist ein sogenannten braunen Zwerg. Und der kommt jetzt immer näher in unser Sonnensystem rein. Dieser braune Zwerg wurde durch die alten Sumerer zum Beispiel als Nibiru bezeichnet, wurde in den letzten 10 Jahren als Planet X bezeichnet. Der bekam ganz viele verschiedene Namen.
Ich muss da mal kurz was einwerfen. Also ich habe gerade unlängst auf E1 einen sehr interessanten Beitrag gehört. Da sprach man von Tyche,
ja,
der
eben,
also, wie du
Tyche.
Richtig sagst, eine sehr große Masse, glaube ich, hat und also jenseits von Pluto, weit jenseits ist. Aber ich glaube nicht, dass das ein brauner Zwerg ist. Aber dieser Wissenschaftler, zumindest hat dieser Wissenschaftler das so wiedergegeben, man vermutet, dass da noch ein weiteres Objekt existieren könnte.
Also ich war eben dabei, also es können ein oder zwei Objekte sind da am Erscheinen.
Okay.
Ganz seltsam ist, letzte Woche bekam ich von einer sehr glaubhaften Freundin einen Telefonanruf, die mir sagte, sie stände da auf einem Hügel in der Nähe von Zürich und sie sehe zweimal zwei Sonnen am Himmel. Und zwar, das war ungefähr um 17 Uhr, zwischen 17.20 Uhr und 17.30 Uhr, also beim Sonnenuntergang. Und diese zwei Sonnen waren recht weit voneinander, also weit, nicht gleich nebeneinander, aber doch relativ voneinander entfernt. Und die eine schien orange und die andere schien gelb. Und die seien praktisch, hätten praktisch dieselbe Größe. Und die war total erschrocken. Und ich habe ihr noch gesagt, bitte, nimm dein Telefon und mach ein Foto davon. Dann am selben Abend bin ich ans Internet und habe gesucht unter dem Begriff in Google, Double Sun, Two Suns und so weiter und so fort. Und fand unter anderem Fernsehsendungen aus den letzten paar Tagen aus China und aus Taiwan, wo dieses Phänomen auch beobachtet wurde und auch bei Sonnenuntergang. Und es sind also ganz interessante Fotos auf dem Internet, wo man also wie gesagt diese zwei Sonnen sieht.
Auf Grenzwissenschaft aktuell gibt es da auch einen sehr interessanten Artikel dazu, ja?
Ja, also das ist ganz spannend. Also an unserem Himmel läuft wirklich etwas ab. Jetzt aber zurückkommend auf diesen braunen Zwerg. Dieser braune Zwerg emittiert eine Strahlung und produziert auch X-Rays. Und diese sogenannte Zwerge, also das sind eben diese braunen Zwerge, wo gar nicht zwerghaft sind, weil sie ja so 3 bis 4 Mal so groß sind wie die Jupiter, die glühen im Infrarotbereich und zwar so lang, bis sie sich abkühlen. Und das Problem ist, dass diese Strahlung für uns auf der Erde, also nicht nur, wenn wir nur der einzige Planet sind in unserem Sonnensystem, wird das für, also auch die anderen wissen wir es nicht, aber diese Strahlung von diesen braunen Zwergen ist sehr, sehr gefährlich. Jetzt ist es so, dass mit diesem Bariumferrit man denkt, dass man damit die Strahlung absorbieren könnte. Das ist ja noch an sich ja noch eine Idee, oder? Und unsere Sonne produziert ja die meiste ihrer Energie durch Licht und Hitze, aber der größte Teil von der Sonnenstrahlung wird durch eine normale, natürliche nukleare Reaktion auf der Sonne vernichtet. Bei diesen braunen Zwergen gibt es keine solche nukleare Reaktion, weil die Masse dieser braunen Zwerge ist nicht groß genug. Und die meiste Strahlung würde dann in Form von sogenannten subatomaren Partikeln auf die Erde kommen, also so regnen wie auf dem Regnen. Und das würde für uns also enorm gefährlich sein. So könnte es also sein, dass eben mit diesem Barium, das man da in die Atmosphäre bringt, man versucht, oder uns vor dieser Strahlung zu schützen. Was ich mich eben überlegt habe, was die negative Seiten von Chemtrails betrifft, die Leute, die das finanzieren Und wie gesagt, das Zeug kostet Millionen und Millionen, das zu tun, diese Programme. Die Leute gehen ja auch spazieren, die bleiben ja nicht nur im Glaskasten. Die haben ja auch Familie, Kinder und Großkinder. Also es macht doch irgendwie keinen Sinn, oder sich selbst zu vergiften für so viel Geld. Also irgendwie ist da was ganz komisch mit diesen Chemtrails. Und das würde auch irgendwie erklären, weshalb so gemauert wird und dass ein niemand wirklich groß eine Erklärung abgeben will. Und wieso nicht? Weil wenn die zugeben müssten, dass dieser braune Zwerg oder was immer da auf uns zukommt, so gefährlich ist, würde eine riesige Panik ausbrechen.
Aber dieser braune Zwerg ist doch sehr, sehr weit weg. Und man hat ihn ja, übrigens bei dir im Hintergrund hört man, falls sich da jemand
ja,
wundert,
die Fasnacht.
Die Fasnacht, also Karneval
Ja, ist Karneval.
In Zürich. Und, nein, in Bern bist du.
Ja, in
In
Bern, ja.
Bern.
Aber es ist überall
Ja,
Fasnacht.
also nicht wundern. Also es gibt da keine Blasmusikkapelle, die durch dein Wohnzimmer marschiert, wenn sie so anhört. Aber okay, dieser braune Zwerg ist ja, wenn es ihn gibt, ist er ja unglaublich weit weg. Glaubst du, dass
Ja, also
der, und man hat ihn ja auch,
so weit weg ist er nicht.
aber man hat ihn ja optisch noch nicht entdeckt.
Ja, das sagt man so, aber ich meine, man gibt diese Sachen nicht alle bekannt.
Okay, und
Das muss man so sagen. Also ich möchte sagen, was bekannt gemacht wurde, nämlich im Juni 2010 hat die NASA gewarnt, dass sich die Menschheit auf ein einmaliges Event einstellen müsste, namentlich riesige solare Stürme. So viel haben die gesagt. Was diese solaren Stürme auslöst, haben sie nicht gesagt. Und das könnte sehr wohl sein, dass das entweder dieser braune Zwerg ist, der immer näher kommt, oder dieser ominöse Planet X, wer immer, was immer. Weil egal, ob das dieser braune Zwerg ist oder der Planet X, wenn etwas in unser Sonnensystem reinkommt, wird das so oder so das Magnetfeld unseres Sonnensystems stören. Und das wird sehr wahrscheinlich auch diese solaren Stürme aktivieren. Ich bin kein Wissenschaftler, aber ich weiß von mindestens ein bis zwei Körper, die auf dem Anmarsch sind in unser solares System. Und bei den Sumerern, dieser Planet X, der hat eine ganz präzise Laufbahn, nämlich das ist ungefähr jede 3600 Jahre kommt der rein und geht dann wieder raus. Und immer wenn der reinkam, hat das große Umwälzungen gegeben in unserem Sonnensystem. Und was die NASA davor gewarnt hat, sind eben diese riesen Sonnenstürme, die jetzt anfangen. Und das Resultat davon ist jetzt zum Beispiel dieses riesen Erdbeben, das wir gerade heute betrachten konnten. Und man muss sich fragen, oder weshalb ist diese Warnung nicht überall in den Zeitungen gekommen? Es kam schon in wissenschaftlichen Publikationen. Ich habe das sogar da in der Schweiz, gibt es so ein Tage-Gratis-Zeitung, die heißt 20 Minuten, da kam es auch, ich habe es rausgeschnitten, aber die meisten Leute sehen solche Sachen nicht oder sie übersehen es und denken, naja, okay, das liest man, wie man sonst was liest und denkt nicht weiter darüber nach. Und das Problem ist folgendes, man muss sich vorstellen, wenn die Leute jetzt wirklich nachgefragt haben, ja, was kann denn das bewirken? Man muss sehen, dass diese Stürme, die werden kommen, immer mehr. Also das ist so sicher wie es leider, wie es Amen in der Kirche. Diese Stürme könnten Monate dauern. Und jetzt muss man sich vorstellen, was das bewirken könnte. Also abgesehen von Erdbeben und Vulkanausbrüche, das wird anfangen mit Polarlichter bis auf unsere Breitengraden oder sogar bis zum Mittelmeerraum. Also wenn man anfängt, am Nachthimmel solche seltsame Lichtphänomene zu beobachten, wird schon recht gefährlich. Und ich habe von einer Quelle, die man Whistleblower nennt, also eine sehr glaubwürdige Quelle, die nur bis jetzt zu ganz wenigen Leuten gesprochen hat, wurde mir bestätigt, dass die Elite weiß, dass dieser Planet X kommt. Also das ist eine Tatsache. und dass diese Solarstürme kommen werden. Und zwar das Maximal wird sein, sehr wahrscheinlich 2013, haben die ausgerechnet. Also es fängt jetzt an, aber das Maximum wird sein gegen 2013.
Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist jetzt also die Gefahr nicht so sehr dieser Planet X oder wie immer man ihn nennen möchte. Jemand hat übrigens geschrieben, er macht sich mehr Sorgen über braune Zwerge in der Politik.
Ja.
Aber es ist also jetzt nicht, ich meine, du sagst, dass der also direkt auch strahlt und dass er gefährliche Strahlung abgibt, aber der ist ja so, der ist ja, ich glaube,
Also erstens mal ist
13.000
dieser
Mal.
braune Zwerg und das zweite ist
Aber er ist
der
sehr weit
massiv.
weg, ne? Aber ich meine, wenn ich das richtig verstehe, geht es da eher um die indirekte Wirkung, die auf die Sonne ausübt.
Ja, genau. Und
Also.
die Sonne tut dann erbrechen, wenn man so will, und erbricht eben diese elektromagnetische Strahlung und die tut dann unsere Erde beeinflussen. Also das ist das
Wenn wir
Erste.
in Linie sind. Also das heißt, es ist quasi eine indirekte Wirkung, die dieser sehr große, sehr schwere Körper
Körper, was
hat.
immer.
Aber die Strahlung, die direkt von diesem Objekt ausgeht, die sollte uns ja, zumindest solange er noch so weit weg ist, eigentlich nichts machen. Oder ich meine, die kann
Jein,
uns ja
also
nichts.
ja, im Moment nicht, aber es könnte sehr schnell anders werden. Ich weiß nicht, ob deine Hörer das gehört oder gelesen haben, dass seit doch einigen Jahren ganz aktiv in vielen Ländern von dieser Welt unterirdische Behausungen gebaut wurden und
Ja,
gebaut werden. Und ich
ganz.
meine, man macht ja das nicht einfach so zum Spaß, sondern weil man weiß, dass es da an der Erdoberfläche sehr ungemütlich werden könnte. Und ich sage mir so Folgendes, also wenn man Geld ausgibt für sowas, zu welchem Zweck dann? Also ich glaube nicht, dass wir irgendwie noch einen Atomkrieg sehen würden, weil es sind sich alle Atommächte bewusst, dass ein Atomkrieg nicht mehr tragbar ist, weil die Folgen sind so eminent grausam für die Menschheit und dass ihnen das nichts nützen würde. Also ich glaube, das können wir ausschließen, dass irgend sowas passieren würde. Aber wenn das kommt, das Szenario, was schon die Alten gesagt haben, dann wird es wirklich an der Erdoberfläche sehr ungemütlich und dann müssen wir uns auf etwas vorbereiten.
Das heißt, und diese Chemtrails, um jetzt wieder aufs Thema zurückzukommen,
Würden gemacht werden, um uns quasi versuchen, von dieser Strahlung zu schützen.
um uns vor den Auswirkungen einer Sonneneruption, die jetzt
Genau.
nicht wie sonst üblich durch unser
Genau
sehr
zu
starkes
schützen.
Magnetfeld abgeschirmt wird,
Ja.
sondern mehr oder weniger diese, es sind ja auch geladene
Geladene Teilchen, oder
Teilchen,
die werden
also.
machen, dass zum Beispiel es könnte innerhalb von wenigen Stunden die Hälfte von den Satelliten nicht mehr funktionieren, es kann die
Aber gegen das helfen die
Telekommunikation
Chemtrails.
ausschalten. Wie
Aber
bitte?
die Satelliten können die Chemtrails ja unmöglich schützen.
Ah, nein, nein, die Chemtrails können keine
Ja,
Satelliten
das
schützen,
heißt,
nein.
sie würden nur verhindern, dass diese Strahlung direkt auf die Erdoberfläche
Genau,
aufgeht.
weil ich vermute, dass diese Aluminium, also diese Barium Substanzen wie aufgeimpft sind auf diese Aluminiumsachen oder Aluminium reflektiert ja auch gegen oben. Das ist ja das Interessante an diesem Aluminium. Und ich glaube, gewisse Leute nehmen einfach dieses Gift, weil es ist Gift, das muss man ganz ehrlich sagen, das vergiftet unsere Böden, das vergiftet das Wasser, das vergiftet die Natur. Aber dass die das in Kauf nehmen, in der Hoffnung, es schützt uns vor dieser Strahlung. Weil gegen diese Strahlung existiert sonst nichts. Und das Problem ist, oder, wenn man diese unterirdischen Städten da benutzt, du kannst dir ja vorstellen, welchen Anteil der Menschheit da drin Platz hat. Nämlich die wenigsten. Und mir kam dann dieser ganzen Geschichte ein. Ich weiß nicht, ob deine Hörer wissen, aber es gibt gewisse Kreisen, die mit Hollywood zusammenarbeiten und Filme aufstellen, um die Menschheit so unterschwellig vorzubereiten auf gewisse Szenarien. Und es gibt einen Film, ich weiß nicht mehr, ob der heißt Deep Impact oder sowas, vielleicht weißt du, wie der heißt, wo es davon geht, dass ein Meteorit oder ein Riesen, also einen recht großen Körper auf die Erde zukommt. Und die sehen das und da gibt es nur ein paar Tage, wo man sich da vorbereiten kann und dann bekommen gewisse Leute so quasi ein Ticket für in die Untergrundanlagen. Und das ist dann unter anderem so ein Junge, der sehr clever ist und der darf dann noch seine Freundin mitnehmen und so, aber die Eltern und die anderen bleiben draußen und die Leute flüchten sich dann auf die Hügel und dann sieht man auch, wie ein riesen Tsunami kommt. Und die
Ja.
anderen, besonders die Leute, die dann für eine Nachwelt wichtig sind, wie Wissenschaftler und so weiter, die dürfen dann in diese Anlagen. Und die anderen, wie du und ich, wir bleiben dann eben draußen und müssen schauen, wie wir davonkommen.
Also solche Filme gibt es zuhauf. Ich erinnere nur an 2012 von Roland Emmerich.
Genau.
Dort wird ja auch, also was du am Anfang erwähnt hast, dass also diese geladenen Teilchen den Erdkern erwärmen und es
Ja.
dann zu, das erinnert mich jetzt doch frappant an 2012,
Ja,
an den
also
Film
ich
jetzt. Also
müsste
ich
den
meine,
Film noch mal anschauen.
naja, da ist am Anfang genau von, also okay, es gibt also jetzt eine weitere Theorie und ehrlich gesagt, ich habe über die auch schon mal ein bisschen nachgesonnen, weil es ja jetzt nicht ganz so weit hergeholt ist, zumindest nicht für mich, dass Chemtrails etwas mit dieser erhöhten Sonnenaktivität zu tun haben. Aber was da jetzt nicht so ganz reinpasst, ist, dass diese Chemtrails ja mit unverminderter Härte auch gesprüht wurden, als die Sonne in einem Minimum war. Warum?
Das ist klar, aber ich meine, um etwas zu schützen, muss man ja Riesenmassen von diesem Zeug versprühen.
Ja gut, aber
Dann muss man
das
es
hält sich
ja
ja
auch
nicht so
machen, wenn die
lange.
Sonne auf dem Minimum ist, dann muss man das praktisch täglich machen, weil das sind ja abertausend Tonnen von Material.
Also du meinst, dass man die Atmosphäre wirklich sättigt damit
Wie
und
gesagt, wie ein Schutzschild oder über der Atmosphäre macht, versucht zu machen. Weil es ist ganz interessant. Es gibt in den Sumer, ich weiß nicht, ob deinen Hörern die Schriften von einem, wie sagt man dem, das ist kein Archäologe, aber jemand, der die sumerische Schrift
Sittchen.
studierte, der Zacharia Sitchin.
Ja, Zacharias Sitchin.
Und die sind in diesen Tonbibliotheken von diesem Assurbanipal, die ungefähr 5.000, 6.000 Jahre alt sind, gibt es eine Beschreibung von einer außerirdischen Rasse, die auf einem Planet wohnte, dessen Atmosphäre am Absterben war. Also sehr ähnlich wie was auf der Erde jetzt passiert. Also unsere Atmosphäre wird ja immer dünner und hat jetzt, wie ich vorher sagte, immer mehr Löcher, und zwar Riesenlöcher, die Wissenschaftler sehr beunruhigen. Und die wussten, dass wenn sie Gold finden, also Goldsuspension auf eine gewisse Höhe bringen könnten, würden sie möglicherweise ihren Planeten gegen Strahlung schützen. Und so hätten sie dann die Erde entdeckt, die über sehr viel Gold verfügt. Also es
Ja,
ist wie, wenn die Geschichte sich wiederholen würde. Das ist ganz eine seltsame Chose. Also ich staune schon, oder wie das in 5.000, 6.000 alten Schriften steht, und wir stehen heute praktisch am selben Ort wie die dazumal.
also
Und
die
über
haben
so viel
zumindest
Gold
auch
verfügen wir nicht, also versuchen wir es mit etwas anderem.
mit Aluminium und Barium.
Mit
Gut, und ich meine,
Aluminium und Barium.
das Welsbach-Patent ist auch verlinkt, das gibt es auch wirklich. Das heißt, okay, wir können jetzt quasi eine Theorie dazugeben, aber das Problem ist eben, solange es überhaupt keine offiziellen Aussagen gibt, und ich sage mal, diese Wand wird ja auch ein bisschen bröckelig. Ich meine, ich habe schon erwähnt, den Bart, na, wie heißt er denn noch einmal, aus Tennessee, der also da im Film What in the World Are They Spraying, das ist
Das Spray,
ein recht
ja.
interessanter Film, ich meine, er ist ein bisschen dramatisch und emotional gemacht, so wie halt amerikanische Filme gemacht sind, aber
Ja.
Abgesehen davon ist er recht interessant, die Karen Johnson zum Beispiel, die ehemalige Senatorin
Ja,
vom Staat
genau.
Arizona, ich würde mal sagen, das ist die Christina Hollenweger der USA, die sieht ja auch
Danke
ähnlich.
vielmals, aber so weit bin ich nicht, nein.
Naja, aber also
Aber
ihr
ich sage
beide
nur,
würdet euch
ja
gut
gut,
verstehen.
aber das sind Leute, das sind keine Wissenschaftler. Und das Problem ist, also nicht das Problem, aber die Tatsache ist, dass Leute, die in diesen Bereichen forschen, erstens mal unter sehr großem Druck stehen, überhaupt mit solchen Informationen rauszugehen. Und die gehen auch nicht zu Senatoren und sagen denen, es ist so und so. Viele Leute, die jetzt an die Öffentlichkeit gehen, die offizielle Personen sind, sind keine Wissenschaftler. Das ist das Problem. Die schauen auch in den Himmel und sehen, was da geht, sehen chemische Analysen, können in Labors nachforschen lassen und so weiter, aber sind keine Wissenschaftler. Und ich vermute, dass Wissenschaftler, die in diesen, weil dieses ist ein absolutes geheimes Projekt, oder die in diesen absolut geheimen Projekten arbeiten, die haben eine absolute Schweigepflicht. Und eine absolute Schweigepflicht kann heißen, wenn du sprichst, dann wirst du erledigt. Und ich meine erledigt.
Aber David Keith zum Beispiel hat auf der AAAS-Konferenz, und ich glaube, das war 2009, hat er doch sehr interessante Aussagen getätigt über Pläne, wohlgemerkt, also hypothetisch hat er da gesprochen, große Mengen, also hunderttausende Tonnen, keine Ahnung wie viel, jedenfalls sehr, sehr viel, in die Atmosphäre auszubringen und betont mehrfach, dass also es noch keine Untersuchungen gibt darüber, wie denn die Auswirkungen sind. Sie sind gerade dabei, das zu untersuchen. Ich
Ja,
glaube,
das habe ich auch gelesen
das
und gehört, das stimmt absolut.
habe ich, aber das
Aber die
Problem ist,
Zeit, also ich muss so sagen, die Zeit rennt den Leuten davon. Das ist das Hauptproblem. Die Zeit rennt davon, oder? Und dass die da diese Untersuchungen nicht gemacht hat, was das für Implikationen auf das Leben auf dem Planeten betrifft, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die forschen, forschen, forschen. Ah, egal, wenn es da die Hälfte der Leute vergiftet, wir müssen einfach was probieren, weil die Zeit läuft uns davon.
also du glaubst wirklich, dass das ein völliges Katastrophenszenario ist, das aber
Ich
nichts mit...
glaube immer mehr an dieses Szenario, weil ich kann mir das sonst nicht vorstellen. Was soll denn dieser Quatsch?
Ja, du hast recht. Es ist, ich meine...
Ich komme immer mehr darauf, weil ich sage, es muss doch einen logischen Grund haben. Weil wenn ich die Menschheit vergiften will, vergifte ich nicht noch meine eigene Familie damit, wenn ich das schon bezahle.
Naja,
Weil
na
die
klar, das ist
atmen
natürlich,
ja
wenn ich das so
dieselbe Luft wie du
großflächig...
und ich. Wie bitte?
Wenn ich das so großflächig ausbringe, dann betrifft das natürlich alle. Zum Beispiel hat man in Mount Shasta, also so im Norden
Ja, da die
Kaliforniens,
Wasseruntersuchungen sind ja dort
60-fache,
katastrophal.
60-fache, ich
Ja,
meine, ich
das
weiß ja nicht,
muss
ob
man sich
dieser,
vorstellen.
ich muss jetzt das denen glauben, das ist also auch in diesem Film What in the World Are They Spraying unter anderem aufgeführt, die 60-fache Dosis
Konzentration
über
muss
dem
von dem,
Grenzwert
ja, also,
von,
aber
also,
ich vermute
von
gar immer
Aluminium,
mehr
Entschuldigung,
jetzt.
warte, lassen wir das mal fertig. Also die 60-fache Konzentration von Aluminium im Trinkwasser, das ist quasi
Das Gift, pures
vergiftet.
Gift.
Und deshalb in einem Bergsee. Also wenn es so schlimm ist, also das hoffe ich, ist es nicht. Und die Frage ist halt, woher kommt dann diese Aluminiumkonzentration vor? Es gibt ja übrigens in Graz auch öffentlich als Kunstwerk ausgestellt die Messwerte des österreichischen, der Grazer Wasserversorgung.
Ja.
Und dort sind also die Aluminiumwerte, ich habe letztens extra geschaut, nicht signifikant gestiegen in den letzten Jahren. Schon ein bisschen gestiegen, aber nicht signifikant. Und aber da gibt es dann teilweise Messergebnisse, die also völlig wahnwitzig sind, wenn sie so stimmen. Gleichzeitig auch interessant ist, dass also die Böden dadurch sehr basisch werden.
Ja.
Und auf der anderen Seite es GMO-Seeds gibt, die genau in solchen Böden dann wunderbar gedeihen
Gedeihen,
oder
ja.
wunderbar, so wunderbar halt
Und
da.
komischerweise gehören dann diese Firmen wieder den Leuten mit den Milliarden, oder?
Naja, gut, das hängt
Das
natürlich,
ist
es hängt alles
nochmal ein
zusammen, das ist,
anderes
ja.
Thema. Aber ich habe langsam das Gefühl, dass der Grund ein ganz anderer ist und deshalb hält man das so geheim, weil man will keine Panik hervorbringen. Ich meine, wenn ich jetzt angenommen, du wärst der Präsident eines Landes. Wenn du wüsstest, dass dieses Ding auf uns zukommt, würdest du das den Menschen sagen? Da bricht ja die totale Panik aus, die Wirtschaft bricht zusammen, tut sie ja im Moment in verschiedenen Ländern rund um uns herum sowieso. Aber dass irgendwas ist im Tun, und zwar, ich glaube, immer mehr Leute werden da wirklich also sehr nervös, was da am Laufen ist. Und diese Wissenschaftler forschen einfach in eine Richtung und da muss jetzt da alles zacke, zacke schnell gehen und wir haben jetzt keine Zeit, die Implikationen auf die Gesundheit der Tiere und der Menschen und so weiter zu prüfen. Wir müssen jetzt da diesen Schutzschild aufbauen, sonst sind wir alle verbraten.
Ja, nein, die Elite will uns nicht schützen, schreibt jemand im Chat. Du hast aber eh vorher gemeint, es gibt da zwei Gruppen. Das heißt, es gibt also
Ja,
die...
es gibt schon zwei Gruppen. Wie gesagt, das habe ich auch erwähnt. Und in
Ja.
diesen Chemtrails gibt es natürlich zum Teil auch Stoffe, die braucht man nicht, um uns vor Strahlung zu schützen. Nämlich, das sind Viren, das sind ganz
Das
üble
heißt,
Sachen.
Huckepack, auch, es ist natürlich völlig, ich meine, seinen Kopf darum zu kriegen, ist wirklich schwierig. Aber du
Ja,
sagst jetzt also,
aber
dass
überleg dir
Huckepack...
mal Folgendes.
Warte
Wenn
ein
ich
bisschen,
jetzt die.
Christina. Christina, Huckepack auf diesem, sagen wir mal, Notfallsprogramm, das wir da jetzt hypothetisch
Ja, ja, ja,
feststellen wollen, gibt es noch ein anderes Programm, wo also tatsächlich angeblich Schadstoffe, Viren, was auch immer, ausgebracht wird, um die Bevölkerung zu reduzieren?
ja.
Gibt es denn schon irgendwo eine tatsächliche Messung? Denn es gibt so viele Gerüchte und teilweise hanebücherne Aussagen über, was alles in Chemtrails drin sein soll, meiner Meinung nach. Aber hat es schon mal jemand gemessen? Hat schon jemand...
Also Wie gesagt, in der Schweiz weiß ich von keinen Messungen.
Ja.
Und die Messungen, auf welche ich, sagen wir mal, die als glaubwürdig jetzt mal anschaue, sind die Messungen, die auf der Website vom Carnicom publiziert sind. Also das nehme ich relativ ernst, weil der Mann hat sich, glaube ich, schon als erster mit diesem Thema überhaupt befasst und verfolgt diese Geschichte seit Jahren, muss ich sagen, und hat eine sehr, sehr, sehr gut dokumentierte Seite oder Seiten, weil das sind hunderte von Seiten. Und dass das, was da publiziert ist an chemischen Untersuchungen, dass das sicher zum Teil stimmt. Also, aber wie du weißt, oder um solche Messungen durchzuführen, erstens mal brauchst du ein Labor, das kostet Unmengen von Geld. Man muss auch wissen, was man sucht, oder man kann nicht einfach so suchen, oder man muss auch sagen, was man sucht und so weiter und so fort. Aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Angenommen, in diesen Chemtrails sind auch Viren oder Pathogene oder weiß der Kuckuck, was immer. Wenn ich weiß, dass dieses Szenario kommt und ich nur so viel Platz habe da unten, muss ich alle die, die nicht ganz gesund sind, eliminieren. Weil das sind dann arme Schweine, wenn die da oben noch kriechen müssen. Und ich meine, diese Viren, das Komische ist, wenn da gesprayt wird, gibt es gewisse Leute, die werden sehr krank oder die husten und machen und haben grippenähnliche Symptome, haben Ausschläge, weiß der Kuckuck, haben Blutdruckprobleme und das sehe ich noch und noch da in der Schweiz, weil bei uns wird zum Teil im Mittelland sehr viel da gesprayt. Und mit der Zeit eliminiert das die Schwachen und dann bleiben nur noch die Gesunden und die kann man dann da in den Keller bringen.
Jemand schreibt im Chat, also bis jetzt alle, sind das alles nur Vermutungen, oder? Das ist ein interessantes Kommentar. Zum einen, ja, wir vermuten da jetzt einfach und wir haben also, es gibt ein paar Messungen, es gibt wie gesagt ein paar Bodenproben, es gibt auch einige Wissenschaftler, die dazu auch schon Dinge gesagt haben und es gibt Patente, die genauso beschrieben werden wie das, was wir am Himmel beobachten. Und es gibt vor allem die Beobachtungen, die ganz viele Menschen machen und die ich seit weit über 10 Jahren mache. Und es muss einfach irgendwer mal. Und das Problem ist eben, es erklärt ja niemand, warum diese atypischen Kondensstreifen sich so verhalten, wie sie es tun. Und daher vermuten wir hier, weil viel mehr kann man nicht machen. Aber.
Ja gut, also das sind keine Vermutungen. Es gibt zig Patente, ich könnte jede Nummer aufsagen, das sind ungefähr 70, nur offizielle Patente zur Wetterveränderung.
Richtig, ich habe zum Beispiel auch.
Publizierte Patente, also das ist keine
Das
Vermutung,
ist keine
keine
Vermutung.
Spekulation, das sind Sachen. Dass
Richtig, ja.
militärisch das schon lang gemacht wurde, dass man zum Beispiel sogenannte Düppler produziert, um die Radar zu, um dass man die Flugzeuge unsichtbar auf dem Radar machen kann. All diese Patente sind publiziert und kann man auf dem Internet sogar nachschauen und lesen, was das alles ist. Also das sind keine Spekulationen, das sind Tatsachen, oder? Und dass es chemische Untersuchungen gibt von Regenwasser, zum Beispiel, wir haben das mit dem Labor in der Schweiz gemacht vor 2, 3 Jahren, wo wir in Bergseen, in verschiedenen Bergseen in der Schweiz Wasserproben genommen haben nach diesen Sprayaktionen. Und dann war genau dieses Zeug, Barium, Aluminium, all diese Schweinereien, Entschuldigung, der Ausdruck, waren da in diesem Wasser. Und die Erklärung, die offiziell gegeben wurden, ach, vor einer Woche sei ein Munitionsdepot in der Ukraine explodiert und dann sei der Wind in Richtung Schweiz gekommen. So ein Mist. Wir sind in einem Westwindsystem oder waren, jetzt haben die Winde in der letzten Zeit sich geändert. In Europa sehr oft kommen die jetzt von Norden, was die früher nicht taten. Aber ich meine, also zu sagen, dass ein Munitionsdepot in der Ukraine der Inhalt der Bergseen in der Schweiz beeinflusst hat, das glaube ich gern bei Tschernobyl, aber nicht, wenn ein Munitionsdepot in der Ukraine explodiert. Und das war in der neuen Zürcher Zeitung, die etablierte Schweizer Zeitung, wobei ich muss sagen, die neue Zürcher Zeitung war doch so fair, dass in dem Titel des kleinen Artikels ein Fragezeichen war. Ein
Okay.
Fragezeichen. Also die haben auch nicht ganz die offizielle Version geglaubt.
Das heißt also, ihr habt schon auch konkrete Messungen vom
Die haben
Bergsee.
konkrete
Und gab es da
Messungen
auch so
gemacht.
Vergleichswerte von vor, sagen wir mal, 30 Jahren, wie da die Werte waren?
Ja, also das weiß man.
Und wie viel hat sich das erhöht?
Ja, so massiv hatte sich das erhöht nach diesen Sprayaktionen da. Also
Habt ihr zum Beispiel
massiv.
vor und
Also
nach?
das ist ein Journalist, der Chemiker ist, der das mit einer Gruppe zusammen gemessen hat. Also das waren dann schon sehr interessante Werte, die da hatten zum Vergleich. Also solche Messungen existieren.
In welcher Größenordnung hat man zum Beispiel vor und nach einer Sprühaktion gemessen?
Ja, weil diese Bergseen werden in der Schweiz überhaupt, also das ist sehr wahrscheinlich ähnlich wie in Österreich, aber Messungen in Seen und Gewässern werden sehr regelmäßig gemacht.
Und wie groß war die Zunahme
Ja,
von zum
sogar
Beispiel
mehr als das zehnfache Wert.
der zehnfache Wert nach einer Sprühaktion, also nachdem
Nach
man
ein paar
optisch
Tage nach diesen
Chemtrails gemacht.
Sprühaktionen, ja.
Das ist unglaublich. Ein Hörer hat mir recht interessantes Mail geschickt. Ich weiß nicht, ob du jetzt damit was anfangen kannst. Und zwar, er macht sich da Sorge um den Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre, der ja auch rückgängig sein soll.
Genau, das
Und wenn
schon,
der
ja.
also so unter 15% fällt, oder weiß nicht mehr welche Prozentmarke, dann kriegen wir alle ein riesiges Problem. Ich sage inzwischen, okay, dann kriegen wir noch ein riesiges Problem. Aber dieser Sauerstoffgehalt, hängt der. Kann der irgendwie mit diesen Sprühaktionen zusammenhängen, dass der sinkt? Kann es irgendwann, dass durch den Oxidationsprozess dann
Also ich
Sauerstoff
bin nicht
gebunden wird?
Chemiker, ich kann diese Frage leider nicht beantworten.
Okay, weil was ich so gehört habe, also wird dieses Mal
Also ich
Aluminium.
weiß, dass der Sauerstoffgehalt stetig abnimmt, das weiß ich, aber was der Auslöser dafür ist, habe ich keine Ahnung.
Okay.
Da müsste man Wissenschaftler fragen. Also das weiß ich nicht.
Aber vielleicht gibt es sogar da einen Zusammenhang, wer
Könnte sein, ich weiß
weiß.
es nicht. Oder ich meine, wir hatten auch früher, weiß nicht wie viele Atomtests. Ich glaube eher, das hat mit dem zu tun. Also das habe ich mal gehört. Also diese Atomteste, die haben sehr, sehr große Implikationen auf das Leben auf dem Planeten gehabt.
Na gut, aber ob da der Sauerstoff. Na okay, ich bin auch
Ja,
kein
kann
Chemiker, ich
sein.
habe
Ich, wie
keine Ahnung.
gesagt, ich bin nicht Wissenschaftler, ich weiß es nicht.
Es gibt da zum Beispiel auch einen Bürgermeister. Peter Ferreck, glaube ich, heißt er, aus Evergreen oder Evergreen, ich glaube in Norwegen ist er. Hast du von dem schon mal gehört? Der hatte da auch einen recht seltsamen Auftritt, ein bisschen einen seltsamen Auftritt in What in the World Are They Spraying? Aber da, es gibt also vereinzelt wirklich, und auch dieser Herr gehörte dazu, Leute, die fast schon fanatisch sind, was ich jetzt irgendwie auch verstehe, wenn man sich mit dem ständig auseinandersetzt. Die meisten aber sind dem Ganzen ziemlich indifferent gegenüber und halten es für Spinnerei. Ich muss für mich persönlich jetzt sagen, ich habe lange nicht genau gewusst, was ich jetzt damit anfangen soll, aber gerade in den
Also
letzten
Fakt
Wochen
ist,
auch hat
dass
mich,
diese,
warte mal bitte, nur den
ja.
Gedanken fertig, hat mich ein bisschen die Einsicht leider übermannt, dass hier leider doch wirklich ein sehr ernsthafter Kern dahinter steckt und es ist wirklich gruselig. Es gibt auch, aber was solltest du sagen?
Nein, ich sage, ich meine, dass sehr viele Leute bei dem Thema abschalten, das ist auch Programm. Ich meine, man will ja nicht, dass die Leute darüber nachdenken.
Naja,
Oder
gut,
man tut die
aber.
Leute richtig abstumpfen, indem man dauernd sagt, ach, das ist doch alles Spinnerei, ach, das ist doch nix und ach, die Fliegerei hat halt zugenommen. Also ich arbeite seit 43 Jahren in der Fliegerei. Also man kann ja diese Flugzeuge nachschauen übrigens. Es gibt ja Webseiten, wo man dauernd schauen kann, was da
Ja,
einem über dem Kopf fliegt.
im Forum
Und
hat doch jemand.
komischerweise bei diesen Flugzeugen, da ist nichts, oder die haben zum Teil auch gar keine Immatrikulation unten, man weiß nicht, was es ist. Und wenn es nicht zivil ist, dann ist es eben militärisch oder sonst was, oder?
Ja,
Aber
genau, man kann
zivile
da.
Maschinen kann man nachschauen.
Im Forum gibt es also einen Thread zu dieser Sendung heute und da hat jemand zum Beispiel eine dieser Seiten verlinkt, wo man allerdings mit einem gewissen Delay, ich glaube eine Viertelstunde oder so, sieht man dann
Ja.
das Flugzeug mit Erkennung. Das heißt, man kann Folgendes machen und ich habe das auch schon mal gemacht: Man kann also warten, bis ein Flieger drüber fliegt,
Ja.
der einen seltsamen Streifen hinterlässt und kann dann schauen, ob man ihn eine Viertelstunde später dort auf dieser Website sieht.
Ja.
Wenn nicht, dann war es also eine Militärmaschine. Und so kann man
Ja.
das vielleicht ein bisschen eingrenzen. Aber das Problem ist, wir tappen ja trotzdem, ich meine,
In dem Dunkeln,
wir haben
ja.
genug Informationen, glaube ich, inzwischen auch mit diesem Film, der rauskommt. Es gibt sehr viele Leute, die da aktiv sind. Wir haben zwar jetzt inzwischen genug Informationen, und die wichtigste ist, einfach in den Himmel raufschauen, dass hier irgendwas nicht ganz passt. Also soweit bin ich absolut bereit, auch das hier zu sagen. Das ist absolut nicht koscher. Aber wir haben keine Ahnung, wer es macht. Wir können nur gröbst spekulieren bisher, warum das gemacht wird. Ich meine, die Spekulation wird sicher immer besser. Aber ich meine, das muss ja eine unglaubliche Operation sein, die. Was glaubst du, wie viele Flugzeuge?
Das sind Tausende von Maschinen. Und man muss sich mal vorstellen, was das kostet. Da geht es um Milliarden, um Milliarden.
Wenn sich jetzt jemand vielleicht die Frage stellt, wie können denn da tausend Maschinen einfach so herumfliegen? Es gab da gerade letztens in den USA einen Riesenwirbel, weil die Flugaufsichtsbehörde sich also darüber beklagt hat, dass also Größenordnung, also weit über 10, 20, ich glaube es waren 80.000 Maschinen oder so, dass die also nicht registriert seien.
Ja,
Also
das
zum
ist.
Teil, weil auch große Verkehrsmaschinen oder die sind einfach, also die,
Ja,
man ist da
also
sehr
große
lasch.
Verkehrsmaschinen, die nicht registriert sind, weiß ich nicht. Aber ich weiß
Ich
nur,
meine jetzt nicht
was ich
Verkehrs.
zum Beispiel, wenn ich nur ein Beispiel für die Schweiz geben kann, oder? Wir wussten ganz genau, die Schweiz, oder wir sprechen ja immer von uns, wir seien neutral. Also nicht im Bankenwesen, das weiß man schon lange, oder doch, wir nehmen das Geld von allen. Aber während dem Irakkrieg, oder haben die öffentlichen Stellen abgestreitet, dass amerikanische Militärmaschinen, die nach Irak flogen, über die Schweiz geflogen sind. Obwohl wir sie gehört haben, wir wussten, es sind die Amerikaner. Nein, das sind keine Flugzeuge. Aber wir sahen sie. Aber das sind keine. Oder und ich meine, es gibt offizielle Stellen, die haben einfach Orders, gewisse Sachen dürfen sie sagen und andere eben nicht. Oder und meine zig Flugzeuge ohne Immatrikulation, das glaube ich an sich nicht, weil ich komme aus diesem Business. Also das.
Okay, ich muss mich korrigieren. Das ist, ich weiß nicht, ob es jetzt Verkehrsmaschine in dem Sinn war. Ich hatte nur den Eindruck, es handelt sich dabei auch um sehr große Maschinen, um Jets, die also nicht registriert seien.
Ja gut,
Aber
Sprühflüge sind im Prinzip haben keine Immatrikulation.
ja, also jedenfalls, es war eine sehr große Anzahl an nicht
Ja.
näher spezifizierten, unregistrierten Maschinen. Und das hat mich
Ja, aber
schon
diese
wieder ziemlich
Maschinen müssen
verwundert.
ja
Ne?
irgendwo parkiert sein, ne? Also an offiziellen Flughäfen habe ich noch nie oder kaum irgendeinmal in meinen 43 Jahren Maschinen gesehen, die keine Registrierung haben. Also dann müssen die ja von Militärflughäfen wegfliegen.
Ja gut, aber die
Und
gibt es ja rund um die Welt
die gibt
zu
es ja
zuhauf,
rund um die
also.
Welt, aber bei uns in der Schweiz gibt es keine. Also die nächste von der Schweiz ist sehr wahrscheinlich Remscheid, und da müsste ich mal,
Rammstein, ne?
Rammstein müsste ich mal schauen, was da für Maschinen herumstehen.
Ja, in
Weil,
Rammstein stehen riesige Verkehrsmaschinen, 230 und so weiter.
ja
Allerdings jetzt,
eben.
also wenn man in Frankfurt am Flughafen ist, sieht man dann so rüber, ich weiß nicht in welcher Himmelsrichtung, aber da gibt es einiges. Eine auch sehr. Es ist sowieso eine sehr unangenehme Sendung heute, aber es ist ein Thema, das einfach, man kann das nicht einfach so stehen lassen. Und ich danke dir übrigens, dass du bist einer der wenigen im deutschen Sprachraum, die ich zumindest kenne, die über das Thema sich informiert haben und zwar ausgiebig. Also du
Ja, ich
bist ja,
habe mich seit Jahren
ja,
informiere ich
und die
mir
auch drüber
besser.
sprechen. Also,
Ja, also man muss darüber sprechen,
und
man
hier auch jetzt
kann.
der Aufruf, also an jeder, der das hört und wenn es also Aktivistinnen und Aktivisten gibt, die sich ähnlich ausführlich damit beschäftigt haben wie du. Ich bin immer froh, wenn ich quasi neue Meinungen, neue Perspektiven da reinbringe.
Ja, absolut.
Eine sehr gruselige Verbindung ist irgendwie, ich habe es schon vorher kurz erwähnt, dass also die GMO-Seeds da in diesen Böden, die da malträtiert werden, von diesem Fallout, wenn man also diese Stoffe, die man da ausbringt, fallen dann irgendwann zu Boden, bilden so ganz lange Polymere, so
Ja, diese Polymere.
spinnwebenartige Strukturen. Du hast in der letzten Sendung
Ja,
auch schon.
ich habe die sogar selbst also aufgelesen in Frankreich.
Ja, und ein Enkel von dir hat die auch irgendwann einmal bemerkt, ja?
Ja, eine Nichte von mir, die stand
Oder
draußen,
nicht
hat
da?
gesagt, komm mal raus, schau mal, da sind Silberfäden am Himmel.
Mhm.
Und dann
Und
sind die überall aufs Auto und die kleben dann. Also
ja.
das ist ein ganz gruseliges Zeug.
Ja, du hast doch sogar mal in der letzten Sendung von hustenden Kühen,
Ja,
also kein Scherz.
in der
Ja.
Weide neben dem Haus, wo ich bin, waren Kühe und nach diesen Spreiaktionen haben die Kühe
Ja,
gehustet.
unglaublich. Und also dieses Zeug kommt dann irgendwann natürlich runter.
Ja.
Das heißt, man muss es also ständig wieder nachfüllen in der Atmosphäre, was vielleicht erklären kann, dass diese Flüge einfach nicht aufhören, weil das nie quasi da ganz oben bleibt.
Ja.
Und verändern die Böden, verändern den pH-Wert der Böden
Ja.
anscheinend. Ja gut, Aluminiumoxid, offenbar wirkt das, glaube ich, basisch, aber
Ja,
okay.
das klingt basisch. Ja, der pH-Wert vom Boden verändert sich, ja.
Was siehst du denn da, diese Verbindung dann zu bestimmten genetisch veränderten Samen, die dann gerade dort sehr gut gedeihen? Ist das
Boah,
Zufall?
nein, also ich glaube, das mit den genetisch veränderten Samen, das ist einfach ein Riesenbusiness, oder von der Monsanto und ähnlichen Firmen, oder die da Millionen einsacken starten mit ihrem Saatgut, indem sie das den Leuten verkaufen in Drittweltländern und denen sagen, na, das bringt euch die doppelte Ernte, aber sagen ihnen im selben Atemzug nicht, dass dann sie keine 10% von ihrer Ernte zurückhalten können, um das im nächsten Jahr anzusehen, weil dann überhaupt nichts mehr wächst. Oder
ja,
kann man dann wunderbare Hungersnöte bewirken, oder wenn dann das, wenn man nur noch durch offizielle Läden bei der Firma sowieso kaufen kann, oder weil dann die Behörde geschmiert wurden, dass die sich eben von diesen Firmen zahlen lassen und dann die armen Bauern dort einkaufen müssen bei der Kooperative, oder wo dann das immer ist und nur noch dieses Saatgut bekommen.
Also
ich habe das erlebt in Bali, das ist eine Katastrophe in Indonesien, oder?
Also nach dem sauren Regen, ja, nach dem sauren Regen jetzt der basische Regen, whatever. Und Mikroorganismen scheinen da ziemlich schnell abzusterben, wenn dieser Fallout dann runterfällt.
Mikroorganismen sind ja enorm wichtig für die Böden.
Ja, also es gab da auch vergangenen Jahres, glaube ich, eine Sendung über Terra Preta, und seitdem wissen auch die Hörer dieser Sendung, oder weiß ich vor allem auch, wie wichtig Mikroorganismen für den Boden sind.
Ja,
es ist schon wirklich. Es ist furchtbar eigentlich, und das Problem ist ganz einfach, man sieht sie einfach immer wieder, und auch Kopt zum Beispiel ist ja so eine Krankheit, also die oberen Atemwege befällt, ist ja auch ziemlich im Zunehmen. Glaubst du, dass
Ja, und ich meine, eine Krankheit, die massiv zunimmt, oder ich meine, bei älteren Leuten, wo man Aluminium im Hirn findet, ist ja klar, oder?
Alzheimer.
Wieso haben auf einmal immer mehr Leute Alzheimer-Krankheit und solche Aluminiumwerte im Hirn?
Ja, das sagt auch Karen Johnson, eine Familienangehörige von ihr, oder Angehörige hat also Alzheimer bekommen, und man hat ihm dann gesagt, das ist, weil er immer aus Aluminiumdosen getrunken hat, aber sie weiß eben, dass er das nie gemacht hat. Das heißt, dieses Aluminium, das also sich im Körper anreichert und auch nicht abgebaut wird, bewirkt Alzheimer.
Ja.
Großartig.
Ja, toll.
Na gut, dann können wir uns wenigstens an nichts mehr erinnern, wenn es dann zu Ende geht, und finden das alle total lustig. Es hat ja alles auch sehr gute Seite.
Das ist am schönsten, wenn man dann es nicht mehr merkt, oder?
Genau, ja. Haben alle einen riesigen Spaß.
Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, ne?
Na gut, das ist ja auch.
Aber das ist kein Grund, weiter zu schlafen und so tun, das gibt's alles nicht, oder das ist alles Hirngespinst und so weiter und so fort. Ich glaube, die Menschen müssen jetzt aufwachen und sehen, dass wir in einer Zeit leben, wo sehr viel auf uns zukommt, und wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen uns auch darauf vorbereiten, dass wir irgendwann zumindest eine Zeit lang kein elektrisch haben werden. Das heißt, oder, nicht alles zu Hause haben, wo nur man den Stecker einstecken kann, sondern wieder eine Kaffeemühle von Methan zu drehen oder ein Pastuit, oder ich weiß nicht, wie man das bei euch nennt, wo man die Suppe durchlassen kann, oder so eine Mühle, wo man Korn mühlen kann zu Hause, und ein paar Kerzen, wenn denn das elektrisch nicht mehr funktionieren soll. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das andere Wichtige ist, dass man einen gewissen Vorrat hat, wie mir das meine Großmutter gezeigt hat, als ich noch ein Kind war. Da hatte man noch Kriegsvorrat in der Schweiz, und das war das war ein Gesetz, dass jeder Schweizer zu Hause musste so viel Stück Seife haben, Kernseife, Zucker, weiß der Kuckuck was, und Öl und so weiter. Und das ist gar nicht so schlecht, wenn man das wieder hat.
Machst du dir eigentlich manchmal Sorge, wenn du solche Interviews gibst, dass du da irgendwie Panik verbreitest?
Nein. Weil ich finde, die Leute muss man aufrütteln, weil du hast ja einen Radiosender für Leute, die ja wach sind im Geist. Und wenn man es denen nicht zumuten kann, dann kann man es denen zumuten. Und ich muss sagen, ich meine, ich gebe öffentliche kleine, in einem kleinen Rahmen Vorträge. Und die Leute sind dankbar, wenn man ihnen das sagt. Oh, das ist nett, dass du mich darauf aufmerksam machst. Zumindest bin ich dann vorbereitet, sollte ich es auch nicht überleben. Na, so ist es. Aber zumindest habe ich mich vorbereitet und habe gewisse Vorkehrungen getroffen. Dass man kolloidales Silber bei sich hat, dass man selbst da antiseptische Sachen produzieren kann. Einfach das AAB.
Gibt es da irgendwo diese Informationen auf einer Website oder so, wo man sich die holen kann?
Ja, sicher, das gibt es in jedem Land. Gibt es Langzeiternährung und ich weiß nicht was. Es gibt Packungen, wo du ein ganz fertiges Pack, so wie Astronautenfutter, da bestellen kannst für 3 Monate, kannst du einbunkern. Das Zeug ist 10 Jahre lang ist das haltbar. Und wenn wir es dann nicht brauchen, können wir das immer noch irgendjemanden schicken, der das dringend braucht oder zum Überleben. Also ich meine, das ist gut investiertes Geld.
Okay. Ja, wir die, die
Oder und ich
diese
meine, wenn Leute Panik haben, dann müsste ich ja am meisten Panik haben mit dem, was ich weiß und müsste mir ja jetzt schon die Kugel geben. Tue ich aber nicht, weil ich glaube dran, man kann sich vorbereiten, wir können das auch irgendwie überstehen. Es ist eine dramatische Zeit. Wie gesagt, wenn wir heute in Japan sitzen würden, in Tokio, muss man sich mal da vorstellen, das ist nicht lustig. Aber die Leute tun sich auch vorbereiten, die haben auch Übung, was passiert, wenn Erdbeben kommt und so weiter. Und auch wir sollen uns vorbereiten.
Na gut, aber ich meine, das heißt ja jetzt eigentlich, dass also diese Chemtrails durchaus auch einen positiven Hintergrund haben könnten,
Ja, also
so wie
es
du das
könnte
jetzt
einen
sagst.
positiven Hintergrund haben,
Aber wir wissen es nicht.
aber wir wissen es nicht. Aber wie gesagt, ich hab Kontakt zu gewissen Leuten in der Forschung und die haben mit mir darüber gesprochen. Und mindestens ein bis zwei Personen von diesen Forschern aus Amerika, also das sind Leute, also für welche ich beide Hände ins Feuer halte.
Okay.
Und dass dieser Planet X kommt, das wurde mir also von höchster Stelle bestätigt, dass
Was
wir
heißt
das
von
mit
höchster
Ehrungen
Stelle?
wissen,
Was heißt
dass
von höchster?
dieser Körper da in unser Solarsystem
Ja,
kommt
aber was
und
heißt von höchster Stelle? Also.
von sehr hoher Stelle. Ich darf keinen Namen nennen, er nimmt auch seinen Namen nicht.
Diese Informationen, die du hast vorher auch der Whistleblower
Ja.
genannt, kannst du
Also
ein bisschen was
Whistleblower, also
sagen?
mittlerweile ein Teil von dieser Information, sage ich jetzt mal so, für die, die interessiert sind, können Sie auf Project Camelot herunterladen.
Okay, na gut, das kennen ja alle.
Das kennen die meisten, sehr wahrscheinlich die hören. Also ja.
Und darauf beziehst du dich jetzt auch oder hast du auch persönliche Gespräche gehabt
Also
mit?
ich kenne der Project Camelot aufgebaut hat und ich habe diese Person mit ihm zusammengebracht. Also ja, ich habe die Information bekommen.
Von dieser Person direkt.
Ja.
Okay. Ja, und die Sendung ist ja schon fast vorbei. Das ist heute wirklich unglaublich schnell vergangen. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt gegangen ist, genau, aber wir haben nur mehr ungefähr 4 Minuten. Kommen wir also zum Schluss, weil ich meine, das Fazit ist also, ist die Aktivität, hat sie sich eigentlich erhöht seit unserer letzten Sendung im
Nein.
August 2008?
Nein, also bei uns in der Schweiz nicht. Also ich beobachte weniger Chemtrails als vor ein paar Monaten. Wir hatten jetzt eine Zeit in der Schweiz, wo wir also sicher 10 Tage mit plus minus 2, 3 Tage, wo es bewölkt war, also ich sage jetzt knallblauen Himmel hatten und keine Chemtrails, keine, zero.
Richtig, das haben auch ein paar im Forum
Ja,
berichtet, dass das
also
in.
es war prachtvoll, zum ersten Mal wieder einen blauen Himmel, weite Fernsicht, wunderbar. Und
Warum glaubst du,
heute
ist
zum
das so?
ersten Mal wieder in fast 3 Wochen wieder Chemtrails. Heute war es wieder voll.
Ist interessant, ich habe auch heute, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob es jetzt wirklich Chemtrails waren, aber ich habe heute auch verstärkte Flugaktivität und ja, Streifen, die doch einen gewissen Dunst hinterlassen. Und sich also länger halten beobachtet. Und die letzten Tage war es relativ blau. Was glaubst du, hat das für einen Grund?
Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, nur um wieder logisch zu denken, ich meine, Flugzeugaktivitäten haben nicht abgenommen, es gibt keine Streiks im Flugwesen im Moment, die Bewegungen sind gleich viel, die Wettertemperatur war dieselbe über die letzten Tage, die Luftfeuchtigkeit auch. Also.
Das heißt, aber was sollen wir jetzt eigentlich tun? Ich meine, mir kommt jetzt eigentlich vor, jetzt einfach nur blind dagegen zu sein, ist jetzt auch nicht gerade so sinnvoll. Ich glaube, es muss einfach Druck ausgeübt werden, wahrscheinlich, dass wir irgendwann noch mal erfahren, was
Also
da eigentlich
wichtig
passiert und wie
wäre,
kann
dass wir
das.
Druck ausüben. Wir wollen jetzt endlich die Wahrheit wissen, weil wir können versuchen, damit umzugehen.
Ja,
Nicht
aber.
jeder, aber wir müssen versuchen, damit umzugehen, weil sonst können wir uns alle bereits jetzt ins Jenseits befördern.
Ja
Es
gut, und
ist
wie kann man
einfach
das
wichtig,
machen?
dass wir nicht als dumm hingestellt werden von unseren Behörden oder wer auch immer da verantwortlich ist, die Information reinzugeben, weil die Zeit läuft uns davon.
Ja.
Und ich sage, ich meine, wir sind, wenn man irgend jetzt ein Schlusswort hat, ich bin davon überzeugt, wir haben ausgesucht, in dieser Zeit auf diesem Planeten zu sein. Und dann packen wir es an.
Okay.
Ich kann es nur so sagen, ich sehe nach wie vor positiv, in der Form oder eine andere. Wir sind freiwillig hier, wir haben es gewählt, jetzt hier zu sein in dieser hochspannenden Zeit. Die mag uns Angst machen, aber ich glaube, wir müssen keine Angst haben, weil Leben geht so oder so weiter, in welcher Form auch immer.
Klar, ja.
Ja.
Das heißt, und wie soll man jetzt eigentlich diesen Druck ausüben?
Indem man immer mehr darüber spricht und umso mehr Leute darüber sprechen und zu ihren lokalen Behörden gehen und immer wieder dieselbe Mühle malen, dass irgendwann mal jemand so genug hat, dass er anfängt zu sprechen.
Ja, ich kriege immer wieder Mails, sehr interessante Mails, wo also mit den üblichen Antworten, also wo Leute, engagierte Leute, Grünpolitikern und so weiter oder ihrer Stadtregierung eine Anfrage schicken aufgrund dieser in Bezug auf diese Chemtrails. Es kommt immer dieselbe Antwort zurück, ja, es liegen uns keine Daten vor, etc. Was ich in dem Fall nicht verstehe, ist, man muss doch nur in den Himmel raufschauen.
Ja,
ich finde, das ist
verstehen. Sind die Leute blind oder was?
Ja, das verstehen wir dann. Und was mich auch fasziniert, jetzt mal ferner von aller anderen Spekulation, ist, dass das funktioniert. Ja, also man braucht uns nur sagen, na, da passiert nichts, und alle sagen, ja, da passiert nichts, und außerdem habe ich eh keine Zeit. Aber ich meine, so ist es bei vielen Themen, und Christina, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute wieder mal die Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir können...
Ja, ist gern geschehen. Ich hoffe, ich kann mindestens ein paar Leute aufwachen und sie motivieren, sich etwas vorzubereiten, mehr in den Himmel zu schauen, mehr darüber nachzudenken, was das ganze Leben da unten soll, und nicht nur negativ alles sehen, sonst sich sagen, wir müssen was tun und nicht einfach weiterschlafen, weil sonst sind wir wie Schafe, die freiwillig zum Schlachthaus wandern. Und wenn ich schon scharf bin, dann möchte ich wissen, weshalb ich überhaupt zum Schlachthaus muss.
Ja, genau. Ich möchte zumindest wissen, in welche Art von Wurst die verwandelt.
Ja,
genau. Ja, gut. Christina, danke dir vielmals. Noch einen schönen guten Abend nach Bern. Und wir bleiben in Kontakt. Ich freue mich viel auf weiter. Okay, danke.
Alles Gute.
Alles Gute. Tschüss, dir auch.
Danke.
Tschüss. Chemtrails. Natürlich nichts sensationell Neues auch heute wieder, denn das Problem ist eben, dass offiziell keine Aussagen gemacht werden. Wir können hier nur irgendwie einen Überblick geben über alles Mögliche, was so kolportiert wird. Und ja, ich hoffe, es war was Interessantes dabei. Es ist ein sehr unangenehmes Thema, finde ich, aber ein Thema, über das man, glaube ich, nicht genug oft sprechen kann. Und man sollte einfach einmal jetzt rausfinden, was da läuft, denn das, was läuft, das wird immer mehr Leuten klar. Also lächerlich irgendwie. Und ein bisschen gruselig. Das nächste Mal Crop FM findet am 25. Ein bisschen gruselig ist gut. Also 25. März gibt es die nächste Ausgabe dieser Sendung hier. Die ist Gott sei Dank nicht so gruselig. Ganz und gar nicht. Zu Gast ist Günther Hauer und es geht über Delfine und um Wale. Sehr schönes, sehr spannendes Thema. Ich habe selbst auch 2005 einmal die Freude gehabt, mit diesen ganz, ganz, ganz großartigen Tieren frei zu schwimmen, und Günther Hauer, der ist schon mal zu Gast, ich glaube um Schauberger ging es da, der wird also zu Gast sein und wird darüber sprechen. Der ist jetzt gerade Delfinschwimmen, jetzt in dem Moment, wo wir sprechen. Vielleicht ist auch noch ein anderer Gast dabei, eine Dokumentarfilmerin. Wir werden sehen, 25. März hören wir uns jedenfalls wieder mit Günther Hauer. Bis dorthin, danke fürs Zuhören und macht es gut.
that we ever known. The game is on. The curtains on a fall.